restlos, gehorsam, banal. Diskotheken wären Massenkultur in ihrer schlimmsten Form. Sarah Thorntons bahnbrechende Untersuchung von Clubkultur beginnt mit einem Kontrapunkt. Die kanadische Soziologin zitiert dabei einige ältere Kollegen, die noch einer anderen Zeit entsprungen waren. Für sie ist die Kraft von Clubkultur dagegen unbestritten. Ihr Buch Club Cultures erscheint vor 25 Jahren. Dort untersucht Sarah Thornton die Haltungen und Ideale von jungen Menschen, deren Leben um die Nacht kreist. Diese heben sich von anderen etwa dadurch ab, was sie als authentisch erleben, was hip ist und was underground. Seither hat sich die Welt ein klein wenig verändert. Und damit auch, was sich Menschen von diesen Orten erhoffen.
Ja, natürlich. Der Club wird immer leben als Utopie, weil der Club ist für Menschen der dritte Raum. Es gibt die private Welt, es gibt die Arbeitswelt und es gibt den dritten Raum. Und ich glaube, dass der Mensch oder als soziales Wesen man den dritten Raum braucht.
Sagt Patrick Pulsinger. Er gestaltet als Musiker und Produzent die österreichische Szene seit über 3 Jahrzehnten mit.
Und der dritte Raum ist dieser Bereich, wo man sich ein bisschen aussuchen kann, auch wer man ist, was man tut. Also jedenfalls ist es etwas, wo diese Regeln aufgeweicht sind und wo man sich vielleicht auch so ein bisschen neutralisiert wieder, um mal aus diesen Rollen, die einem ja sehr, sehr oft von außen aufgezwungen werden, einfach auch mal über einen gewissen Zeitraum herausschälen kann.
Wie weit sich Menschen aus ihrem Alltag herausschälen, fällt dabei ganz unterschiedlich aus. In einigen Gesprächen fällt das Wort Utopie. Diese Idee ist mindestens 500 Jahre alt. Der englische Lordkanzler Sir Thomas Morus erzählte 1516 in einem Roman vom besten Zustand des Staates auf einer neuen Insel namens Utopia. Er versah seine Geschichte mit einigen ironischen Wortspielen. Utopia konnte mit Nicht-Ort genauso wie mit guter Ort übersetzt werden. Dort herrschte ein geschlossenes Gesellschaftssystem. Clubs sind das nicht. Der Hauch von Utopie, den manche dort verspüren, mischt sich mit Windmaschinen und dem Pulsieren großer Bassmembranen. Was Traum ist und was Wirklichkeit, ist dem Wiener Veranstalter Gerald van der Hint recht klar.
Also es gibt welche, die betreiben das als reines kommerzielles Theater sozusagen, und es gibt andere, die leben diese Werte, wie ich sie gerade versuche zum Ausdruck zu bringen, jeden Tag. Ja, und dazwischen gibt es alle Graubereiche.
Van der Hint meint mit Werten, dass sich Menschen in der Nacht mit gegenseitigem Respekt begegnen. Sexualität muss konsensual stattfinden. Für Homophobie, Sexismus und Rassismus ist kein Millimeter Platz. Bei den Nächten, die er veranstaltet, spielen außerdem Exzess und Nacktheit große Rollen. Sie sind für einige Stunden ganz selbstverständlich und nicht nur Selbstzweck.
Aber es geht nicht ums Ego, sondern du bist einfach hier wegen der Musik, wir treffen uns wegen Techno und du bist jetzt nicht das Zentrum der Welt, auch wenn du total in deiner Mitte bist und dich gerade auslebst.
Über 12 Jahre hinweg hat sich auf seinen Veranstaltungen ein dunkler Dresscode durchgesetzt. Er erleichtert es, in der Menge und im Klang zu verschwinden. Jogginghosen sind durchaus üblich, aber auch enge Höschen oder Ledergurte und Metall. Einige dieser Nächte richten sich gezielt an schwule Männer, andere nicht. Es gäbe eine gewisse Art, sich zu verhalten, zu feiern, die sich von anderen unterscheidet, meint Van der Hint.
Also wenn bei uns jemand auf der Tanzfläche macht, dann wird es relativ schnell vorne einen Aufstand geben oder es wird einfach jemand höflich sagen, kannst du das jetzt bitte unterlassen. Das wäre so, wie wenn ich in der Oper sitze und zum Pfeifen anfange.
Eigentlich hatte Gerald Van der Hint der Szene schon einmal für 10 Jahre den Rücken gekehrt. Homophobie war mit ein Grund dafür, meint er. Nach dem Studium kommt er nach Wien zurück und hat das Gefühl, dass er ein Vakuum füllen muss. Sein erstes Mal elektronische Clubmusik hat sein Leben verändert, sagt er. Heute ist er DJ, Musiker, Labelbetreiber, Veranstalter, Gewerkschafter und Podcaster und nie um einen pointierten Kommentar verlegen. FM4 destilliert einmal 10 Clubgebote aus seinen Aussagen heraus. Eines würde lauten:
Du sollst nicht Clubkultur, Kollektiv oder Kuratieren sagen. Denn es sind Worte aus der Hipster-Festival-Scheiße.
Für mich muss Techno zum Beispiel unangepasst sein. Ja, sobald das im Radio laufen kann, dort passt einfach Techno nicht hin. Und wenn das so überangepasst ist, dann ist das für mich nicht mehr Teil dieser Kultur, die ich betreibe.
Schiller Strelka sieht das durchaus ähnlich.
Ich denke, dass Techno nach wie vor sehr provoziert, was ich interessant finde und wo ich dann auch den Dissens nach wie vor im Techno verorten kann, weil der Rhythmus an sich Menschen provoziert, die nichts damit anfangen können.
Schiller Strelka erkundet mit ihren experimentellen Musikveranstaltungen gerne neue Orte an der Wiener Peripherie. Zudem gestaltet sie das Musikprogramm beim Grazer Elevate Festival mit. Sie war von Beginn an fasziniert vom Dancefloor, der so ganz anders funktionierte als etwa klassisches Theater. Das Publikum wird zum Akteur und bildet für einige Momente oder einige Stunden eine verschworene Gemeinschaft. Auf Veranstaltungen, die Schiller Strelka organisiert, wird zudem darauf geachtet, dass bestimmte hierarchische Verhältnisse oder Machtstrukturen nicht reproduziert werden.
Ich glaube, am Dancefloor, wenn jemand schon mal wirklich am Dancefloor gestanden ist und getanzt hat mit der Menge, dann spürt man das. Und es ist vielleicht etwas, was sich nicht rational so manifestiert, sondern etwas, was man wirklich körperlich erlebt.
Viele Clubtracks betonen diese körperliche Dimension. Beweg deinen Körper heißt es da, check deinen Körper, einmal noch, ich bewege es gern, kannst du es spüren? Über Clubs wird heute gerne in bestimmten Kategorien geredet. Sie wären ästhetisch, sozial und ökonomisch wertvoll. Die Soziologin Silvia Rief hat demgegenüber in ihrer Habilitationsschrift untersucht, was es heißt, den Körper zu spüren und zu verstehen. Sie unterscheidet zwei Aspekte.
Zum einen die Ebene der körperlichen Selbstdarstellung, also das Körpergebaren, wie präsentiere ich mich da, mit welcher Kleidung, wie dekoriere ich meinen Körper, die Tanzbewegungen, also alles, was da so darunter fällt. Und andererseits ist auch sehr zentral diese Erregung der Sinne, also das, was ja auch gesucht wird über die Musik, über die visuellen Effekte, das Tanzen in der Menge, das sich in einen anderen affektiven Zustand befördern, wo sagen der Körper eher so ein Medium dafür dann wird.
In der Arbeitswelt richtet sich die Aufmerksamkeit von Menschen auf das Außen, auf Dinge, Personen oder Inhalte. Im Club gerät der Körper in den Fokus, von anderen und von einem selbst. Die Menschheit kennt dafür aktuell wohl keinen Ort, an dem beides so gut möglich ist. Schiller Strelka beschreibt die Wirkung von abstrakter elektronischer Musik etwa so.
Also dieses körperlich affiziert werden, das hat für mich eine Potenz auch. Einerseits eben dieses kathartische Moment, also ein Moment der Reinigung oder irgendwie, dass du reingehst und abschalten kannst. Aber auch Musik, die eben, weil sie so abstrakt funktioniert, dann den Fokus eher so auf nonverbale Kommunikation, also den Körper als solchen irgendwie legt. Also eben die Lautstärke bedingt auch dieses immersive Moment, das dann sehr viel auch an Gemeinschaftlichkeit auslösen kann.
Subkultur ist eine klassische Kategorie der Cultural Studies. Der Begriff passe aber nicht mehr, sagen sowohl Schiller Strelka, Patrick Pulsinger wie auch Gerald van der Hint. Denn klassische Subkulturen haben sich aufgelöst. Codes verbreiten sich längst schon über virale Netze, noch bevor sie sich richtig etablieren können. Mode und Medien bedienen sich daran. Und der globale Siegeszug von elektronischer Musik nivelliert die Unterschiede noch weiter. Was in Clubs in Ankara, Beijing oder Berlin zu hören ist, gleicht sich auf vielen Ebenen, so einige der Argumente. In den 1990ern mag das noch anders gewesen sein. Techno wurde auf beiden Seiten des Atlantik entwickelt. Er klang wohl doch revolutionär. Man grenzte sich damit ab von anderen, von Erwachsenen, von anderen Jugendlichen und anderen Jugendkulturen. Es dauerte nicht lange und das Spektakel wurde immer größer. Das friedliche Feiern fing etwa auch der Fotograf Andreas Gursky großformatig ein. Auf Union Rave, Cocoon 1 oder seiner Mayday-Serie arrangiert der Düsseldorfer Festivalbesucher zu einer Art Wimmelbild der Ekstase. Neu klingt Techno nicht mehr, aber...
Natürlich, das Genre aktualisiert sich ständig selber. Also die Intensitäten passen sich auch unserer Zeit an. Das heißt, in Referenz auf die Geschichte von Techno passiert ständig eine Aktualisierung. Und das Mindset von Techno kann eben nach wie vor als Dissident quasi beschrieben werden, würde ich sagen.
Free Tech spitzt diese Dissidenz, wie der Name erahnen lässt, vielleicht am stärksten zu. Dabei geht es oft darum, Orte zu erobern, vielleicht sogar zu besetzen, Freiräume zu schaffen. Das kann in der Natur passieren, in der Stadt oder durch Städten dazwischen. Gelegentlich werden aus dieser Szene heraus politische Forderungen formuliert. Auch das Konzept der temporären autonomen Zone von Hakim Bey steht immer noch hoch im Kurs. Diese Zone ist wie das eingangs erwähnte Utopia von Thomas Morus eine unsichtbare Insel. Sie ist eine Kampfkunst, ein Aufstand, ein konkreter Ort und Musik ist ihr Organisationsprinzip. Gerald van der Hint meint dazu:
Wenn ich das von außen sehe, dann wirkt das auf mich rebellisch und es gefällt mir ein bisschen. Wenn ich da aber näher hinschaue, eben dieses Love, ein bisschen esoterisch und dann auch schon ein bisschen so in die Schwurblerinnen und Schwurbler-Richtung, dann ist das etwas, was mich wieder total abstößt. Ja.
Der Ethnologin Bianca Ludewig fehlt etwas in dieser Diskussion. In Clubs hat sich der Zwang zum Netzwerken erhöht. Gentrifizierung verdrängt Freiräume und Frauen werden unsichtbar gemacht. Über all das müsse man sprechen.
Ich glaube schon, dass der Club als utopischer Ort eine Berechtigung hat und diese Möglichkeiten in Ansätzen auch bietet. Mir ist es nur einfach viel zu blauäugig gewesen oder naiv in den letzten Jahren, wenn wir jetzt gerade Free Tech und auch die ganze Kriminalisierung in England und so weiter mit einbeziehen, dann sind das auf jeden Fall utopische Orte und vielleicht sogar gefährliche Orte gewesen.
Eine kleine Apokalypse erlebte eine Insel der Bahamas, auf der sich früher Piraten versteckten, vor 4 Jahren. Das Fire Festival kündigte ein Who is Who aus elektronischer Musik und Hip-Hop an. Ein Werbefilm mit makellosen Influencerinnen versprach, die Grenzen des Unmöglichen zu erkunden. VIP-Tickets kosteten jenseits der $10.000. Aber die Planung hatte versagt. Viele Besucher strandeten ohne Unterkunft, Verpflegung und Wasser auf der Insel. Der Organisator musste wegen Betrugs 6 Jahre ins Gefängnis. Gleichzeitig versprechen sich Menschen wie Schiller Strelka, Patrick Pulsinger und Gerald van der Hint von Techno mehr als nur Belustigung. Techno?
Also das hat so viele Facetten und nicht zuletzt auch immer mehr eine politische Komponente, ein Safer Space, der geschaffen wird, ja? Eine Community. Und wenn man das Wort Techno einfach nur als Musikrichtung verwendet, dann liegt man wahrscheinlich falsch.
Ja.